ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Rückkehr des Imperialismus und was wird aus Europa? Amerika, China, Russland, die Großmächte liefern sich einen Wettlauf um politische, um wirtschaftliche Einflusssphären. Die Krim, die Ukraine, Venezuela, Kanada, Grönland, Taiwan. Jeder nimmt sich, was er kann. Wer Macht hat, nutzt sie, wer sie nicht hat, verliert. Die Weltordnung verändert sich dramatisch. Amerikas Präsident stellt das Wertesystem, wie wir es kannten, in Frage, wenn er sagt, er fühle sich allein der eigenen Moral verpflichtet. Wohin führt das und wo ist im neuen Imperialismus der Platz für Europa? Nostalgie sei noch keine Strategie, hat der kanadische Premier Mark Carney die Europäer gerade ermahnt. Was ist also zu tun? Darüber sprechen wir in diesem Forum hier bei SWR Kultur. Ich bin Gregor Papsch und ich freue mich, dass Dr. Gerlinde Greutel bei uns ist, Professorin für internationale Politik an der Uni Regensburg und Leiterin des Münchner Instituts für Sicherheit und Strategie. Zugeschaltet ist auch Dr. Jana Pugliarin. Sie ist Sicherheitsexpertin und Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Und in Hannover begrüße ich den Politikwissenschaftler Dr. Ulrich Menzel. Lange Jahre war er Professor für internationale Beziehungen und vergleichende Regierungslehre an der Technischen Universität Braunschweig. Herr Menzel, Sie haben sich fast ein ganzes Leben lang mit der Frage beschäftigt, was die Welt zusammenhält. Vor 10 Jahren ist Ihr Buch Die Ordnung der Welt erschienen, heute Standardwerk. Diese Welt ist gerade in großer Unordnung. Wie schwer oder wie leicht wird es Europa haben, sich da zurechtzufinden?
Schon der Begriff oder die Frage, wie leicht oder wie schwer wird es Europa haben, halte ich nicht für angebracht. Man muss ja dann die Frage stellen, was ist Europa? Und wir erleben ja, dass das, was wir lange Zeit für selbstverständlich gehalten haben, dass Europa sozusagen eigene Positionen vertritt, unter dem Mantel der USA selbstverständlich, dass das nicht mehr stimmt. Europa driftet auseinander. Der Brexit im Falle von Großbritannien, jetzt hier aktuell das Beispiel, dass eine knappe Mehrheit im Europäischen Parlament gegen die sofortige Umsetzung des Mercosur-Abkommens gestimmt hat, was sozusagen eine Alternative gewesen wäre, nicht mehr so sehr auf den amerikanischen Markt angewiesen zu sein, wenn man sich neue Märkte erschließt. Ich könnte noch andere Beispiele nennen. Ich sehe im Moment nicht, dass Europa als ein gemeinsamer Akteur handlungsfähig ist.
Frau Greutel, die Welt sortiert sich neu. Würden Sie sagen, das ist die Welt der Zukunft, die wir gerade erleben?
Das teile ich. Also es ist nie nur eine Momentaufnahme, wenn wir über Weltordnungsthemen sprechen. Und es ist auch keine Neuheit der Gegenwart, sondern das ist der Lauf der Dinge. Wenn wir uns in der Geschichte orientieren, Veränderung gehört mit dazu. Und insofern sehen wir auch, dass sich ordnungspolitische Rahmenbedingungen ändern. Was wir in Europa, denke ich, oft vergessen, ist, dass diese regelbasierte Ordnung, die uns allen so lieb und teuer ist, also diese liberale, an Spielregeln orientierte Ordnung, das ist weder ein Naturzustand, noch ist es ohne machtpolitische Grundlage entstanden, sondern es war über viele Jahrzehnte insbesondere die amerikanische Macht, die Europa und im weiteren Umfeld das Leben für Europa so befriedet hat, dass wir das vielleicht oft vergessen haben, dass es nicht der Naturzustand ist, dass sich Staaten an Spielregeln halten, sondern es war insbesondere diese Pax Americana, also diese von den USA gestaltete internationale Ordnung, die es uns erlaubt hat, auch so sprichwörtlich Ferien von der Geschichte zu machen. Und jetzt erleben wir eigentlich die Rückkehr vielleicht zu einer gewissen Normalität der Weltpolitik, dass es eben Rivalitäten um Macht, um Einfluss gibt, dass es Spannungen gibt, wie denn die künftigen Spielregeln aussehen sollen. Mhm. Und wir müssen lernen, dieses Spiel mitzuspielen oder wir werden zum Spielball.
Herr Menzel hat es ja eben gesagt, die Europäer können da auf absehbare Zeit mit den Großen nicht mithalten. Wie sehen Sie das?
Das teile ich. Wir haben in Europa eine Kleinstaaterei. Das kann man auch nicht so leicht überwinden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich ergebnisoffen das auch mal diskutieren. Weil allzu oft erscheint mir die EU als der natürliche Adressat dieser Forderungen. Also dass mehr Europa bedeutet mehr EU. Und das teile ich so nicht. Sondern da muss man wirklich sehr genau schauen, in welchen Bereichen kann welche Institution wirklich Europa zu mehr Gewicht verhelfen. Wie kann man das organisieren? Weil natürlich das immer auch mit Kosten einhergeht. Möchte man Europa ertüchtigen, würde es bedeuten, dass Nationalstaaten Souveränität auch abgeben müssten, um wirklich zu einer integrierten Einheit zu werden. Da bin ich sehr skeptisch, dass es dafür eine Bereitschaft gibt. Insofern muss man vielleicht eher alternativ denken an Führungskonstellationen großer europäischer Staaten, die dann auch quasi Dienstleistungen für die anderen erbringen könnten.
Frau Poljarin, Sie machen sich ja gerade viel Gedanken, wie Europa auf den aggressiven Imperialismus reagieren soll, auch in Ihrem neuen Buch. Wer verteidigt Europa, die neuen Kriegsgefahren und was wir tun müssen, um uns zu schützen, heißt es. Können, wollen Sie den Europäern in diesen Tagen auch ein bisschen Mut machen? Liegt in der Krise auch eine Chance?
Also das Buch sollte nicht idealistisch sein oder keine die Wirklichkeit nicht schön malen. Ich bin absolut bei Herrn Menzel und Frau Greutel in der düsteren Bestandsaufnahme. Das Buch macht nur den Punkt, dass es auch eine Frage des politischen Willens ist und eine Entscheidung, die Europäer zu treffen haben. Bislang war es ja so, dass die Annahme in Europa bestand, dass es ja eine gewisse Grundsicherheit einfach gibt, dass Europa ein sicherer Ort ist. Und zwar sowohl im Inneren, wenn man sich die Versorgung durch kritische Infrastruktur anschaut, also Elektrizität, Wasser, Telekommunikation, als auch wenn es um Bedrohungen von außen geht. Also Angriffe, mögliche militärische Angriffe, hybride Angriffe, Stichwort Drohnen. Und jetzt ist es eben so, dass wir in einer neuen Realität sind. Europa ist ein bedrohter Ort. Unsere Art zu leben ist bedroht. Unsere territorialen Grenzen sind bedroht. Also mitten in Europa, in der Ukraine, herrscht gerade ein Krieg, wo wieder Grenzen verschoben wurden durch militärische Gewalt. Ja, und jetzt haben die Europäer eben diese Situation und müssen sich verhalten. Und die Europäer sind keine Großmächte. Wir sind bestenfalls als Deutschland eine Mittelmacht als Frankreich, als Großbritannien. Und viele Staaten in Europa sind eben kleine Länder. Und ich glaube, wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann geht das nur gemeinsam. Ich bin aber auch bei Frau Greutel und in dem Buch skizziere ich das auch. Es kann nicht immer nur der absolute Geleitzug sein. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass dieser Geleitzug einfach ständig ausgebremst wird durch einzelne Mitgliedstaaten in der EU, die dann blockieren. Und wir können nicht immer aufs schwächste Glied Rücksicht nehmen und oder auf Blockierer. Und deswegen ist es eben an der Zeit zu schauen, in welchem Format gibt es genug willige und bereite Staaten, zu einem Politikfeld zusammenzuarbeiten. Und in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht das über die Europäisierung der NATO. Man kann die Europäische Union besser nutzen, man kann in Koalitionen von Einzelstaaten arbeiten. Aber für mich ist eben die Grundidee, es ist eine Frage der Wahl.
Was wir tun müssen, das alles ist, haben Sie eben auch gesagt, eine Frage des politischen Willens. Was wir tun müssen, das hat Bundeskanzler Merz vor ein paar Tagen im Bundestag so formuliert, Zitat, Europa muss jetzt selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen lernen. Das war vorsichtig formuliert sehr vage. Was haben Sie denn gedacht?
Es klingt natürlich wie eine Floskel, aber gleichzeitig ist es sehr wahr, was der Bundeskanzler da gesagt hat. Die EU als Projekt ist ja als sogenanntes Friedensprojekt gegründet worden, eigentlich unter der Annahme, dass wir ein Exportschlager sind, also dass die Welt sich immer mehr so verändert, wie die Europäische Union schon ist, als Vorbild, als Role Model für die Welt. Und wir sind jetzt mittlerweile eher so Richtung Auslaufmodell unterwegs. Und es geht eben darum, können wir unsere Art zu leben, unseren Frieden, unseren Wohlstand, unsere Freiheit, können wir das nach außen verteidigen, ohne dass wir vielleicht immer und überall die gleichen Mittel anwenden, die jetzt zum Beispiel Russland oder China anwendet. Also es geht ja gleichzeitig darum, wie können wir unsere Werte dennoch oder unsere Identität auch noch behaupten und nicht völlig verraten, verleugnen, verlieren.
Also ich bin sogar noch ein bisschen skeptischer. Ich habe vor ein paar Jahren an einer Konferenz teilgenommen, dann ging es um FCAS. FCAS ist das Akronym für Future Combat Air System und sollte sozusagen im Bereich der Luftwaffe eine neue Ära einleiten, wo es vor allen Dingen um eine Kooperation zwischen Frankreich und der Bundesrepublik und als dritter Partner Spanien ging, die einen ganz neuen Typus von Flugzeug, das sozusagen von Drohnen und was auch weiß ich umschwärmt wird, entwickelt werden. Und das wurde sozusagen jetzt ganz konkret als ein mögliches Modell der Zukunft hingestellt. Und jetzt stellen wir fest, dass dieses mit so viel Vorschusslorbeeren bedachte Vorhaben nahezu vor dem Aus steht, ganz einfach, weil es den Konflikt gibt, ob jetzt Dassault als französische Flugzeugfirma oder Airbus das Sagen haben. Und aus französischer Sicht, wenn ich das richtig verstehe, sind die zwar gerne bereit, den deutschen Finanzbeitrag zu empfangen, aber wollen das Sagen haben. Und das geht aus der Sicht von Airbus nicht. Also selbst so ein Projekt scheitert an den altbekannten nationalen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Also selbst der Begriff die Koalition der Willigen, und damit meint man dann eben vor allen Dingen Frankreich, Großbritannien und die Bundesrepublik, selbst das funktioniert nicht.
Ja, das Beispiel ist auf jeden Fall gut gewählt. Das ist ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn wir die Fähigkeiten in Europa immer nur schlecht reden. Ein besseres Beispiel oder ein gelungenes Beispiel für Koalition der Willigen und Kooperation im Verteidigungsbereich ist zum Beispiel die gemeinsame Beschaffung einer Tankerflotte, also Flugzeuge zur Luftbetankung. Die gibt es in der NATO. Die haben mehrere, gerade kleinere Länder, gemeinsam gekauft und betreiben die gemeinsam. Das sind insbesondere die skandinavischen Länder, die Niederlande. Und die haben eben gesagt, okay, wir haben hier eine Fähigkeitslücke. Wir brauchen eine militärische Fähigkeit. Die brauchen wir alle. Die brauchen wir gemeinsam. Die ist teuer. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir quasi unsere Ressourcen zusammenschmeißen, eine Bestellung machen, diese Flotte aufbauen, die gemeinsam betreiben. Die ist innerhalb der NATO etabliert. Die wurde aber von der Europäischen Verteidigungsagentur auch gefördert. Ist ein super Beispiel, wie EU und NATO sich nicht gegenseitig kannibalisieren und wie Mitgliedstaaten kooperativ zusammenarbeiten. Also es gibt auch Licht und nicht nur Schatten. Und ich finde das schwierig, wenn wir von Anfang an sagen, das klappt sowieso nicht, weil wir müssen ja auch immer überlegen, was sind denn die Alternativen, wenn Europa wieder, wir kennen das ja aus der Geschichte, in Nationalismen verfällt. Wir als Deutschland mit dem, was wir da jetzt für Verteidigung ausgeben, wir würden relativ gut dastehen, andere Länder um uns herum nicht. Was passiert mit dem Baltikum zum Beispiel? Und was hat das wieder für Auswirkungen auch für die EU, für den Binnenmarkt, für unser auch deutsches Wirtschaftsmodell? Also wir haben ein Interesse an einem stabilen Kontinent, der sicher ist. Und diese Sicherheit können wir nur meines Erachtens gemeinsam garantieren.
Ich würde auch gern mich hier nochmal einschalten. Die beiden Beispiele, die jetzt genannt wurden, sind natürlich völlig richtig. Also es gibt Licht und Schatten, es gibt Beispiele, wo mehr europäische Kooperation gut funktioniert und andere Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert. Ich würde aber trotzdem gern nochmal noch mehr Wasser in den Wein gießen, weil ich glaube, dass die Herausforderungen eigentlich schon nochmal eine Nummer größer sind als das, was wir bislang besprochen haben. Wenn wir heute über die Ertüchtigung Europas sprechen, dann blicken wir sehr stark auf die Fähigkeiten, also auf militärische Fähigkeiten, auf Hardware, auf Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches. Wir müssen aber zugleich noch einpreisen das Intellektuelle, also die Fähigkeit, wirklich auch in diesem Großmachtspiel sich zurechtzufinden und diese Sprache der Macht auch zu internalisieren, so zu denken und so zu handeln, wie das Großmächte eben tun, die ihre Interessen durchsetzen. Und da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück vom Ziel entfernt. Und ich würde hier auf das Zitat nochmal verweisen, das Sie vorhin gebrauchten, wo Sie Friedrich Merz zitiert haben, der von der Sprache der Macht gesprochen hat. Das hat man in den letzten Jahren schon so oft gehört. Das ist wirklich eine, ich sage jetzt mal, ausgelutschte Floskel. Das hat Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident schon mal aufgeworfen. Das hat Frau von der Leyen ganz oft schon gesagt. Und mein Eindruck ist, man bewegt sich eigentlich immer noch sehr stark in diesem Floskelbereich. Und wenn es hart auf hart kommt, denkt man eben nicht machtpolitisch, sondern man verweist immer auf das Völkerrecht, man verweist immer auf die Regeln, den Multilateralismus, auch wenn um uns herum eigentlich alle die Regeln brechen und sich wegorientieren von diesem kooperativen Format. Nun möchte ich auch nicht, dass die Europäische Union oder der europäische Teil der NATO oder europäische Staaten sich plötzlich quasi aufführen wie brachiale Großmächte, aber man muss natürlich schon sehr stark in diesen Dimensionen zumindest auch denken. Beispielsweise die Bedeutung von Räumen, beispielsweise die Bedeutung von kritischen Knotenpunkten in der Welt, beispielsweise die Bedeutung von Versorgungssicherheit, was seltene Erden etwa betrifft. Und dann würde man vielleicht manche Dinge auch anders beurteilen. Also wenn Donald Trump, um es jetzt mal plastisch zu machen, plötzlich davon spricht, dass die westliche Hemisphäre, dass die USA sich da als dominante Macht wieder positionieren würden, um da auch China entgegenzutreten, dann verurteilen wir das sehr stark. Wir sollten aber auch anerkennen, was China in der Region macht, wie China Fuß fasst, wie China Einfluss nimmt und auch diese Dimension immer mit bedenken. Und das Gleiche gilt natürlich dann genauso für europäische Sicherheitsinteressen, wo wir eben auch sehr viel stärker diese machtbasierte Logik internalisieren müssen.
Gleichzeitig, ganz kurz, ich glaube, ich bin hier die Optimismusbeauftragte, das ist eigentlich eine völlig untypische Rolle für mich. Aber wir haben doch gerade in dieser Grönland-Frage gesehen, dass die Europäer durchaus, wie Donald Trump sagen würde, Karten in der Hand haben, die sie jetzt sehr lange nicht gespielt haben, weil sie eben tatsächlich auch wieder machtpolitisch abhängig sind von den Schutz zu sagen aus Amerika. Aber das als eine rote Linie drohte überschritten zu werden, nämlich als quasi das mächtigste NATO-Mitglied drohte, ein anderes NATO-Mitglied territorial zu berauben. Da haben die Europäer sich ja zusammengerissen. Da haben sie ja quasi über die Handelsbazooka gesprochen und zwar auch dermaßen glaubwürdig, dass es eine Reaktion bei den amerikanischen Märkten gab, dass es auch eine Reaktion gab in der amerikanischen Innenpolitik und das letztendlich, man kann ja sagen, gemeinsam mit der Schamoffensive von Mark Rutte dazu geführt hat, dass man Donald Trump von diesem Pfad wieder abgebracht hat. Also ich finde, oft ist auch so, dass die Europäer sich ihrer Machtmittel nicht bewusst sind, die sie eigentlich haben, dass sie zögern, die zu spielen, aber dass sie die durchaus spielen können. Und was auch ganz interessant ist, mein letzter Punkt, mein Think Tank macht regelmäßig Umfragen und auch globale Umfragen. Und die Wahrnehmung der EU als machtvoller Akteur, als Akteur, der auch auf Ebene der Großmächte mitspielen kann, außerhalb Europas, ist wesentlich größer als innerhalb Europas. Und es ist so ein bisschen eine typische deutsche, also sehr deutsche und auch europäische Krankheit, dass man sich immer selber schlecht redet und immer sagt, nein, das geht nicht, das können wir nicht, das machen wir nicht. Während gleichzeitig die Welt da draußen uns eigentlich viel potenter wahrnimmt als wir uns selber.
Ich würde hier ganz gern, wenn ich...
Herr Menzel, ja, ich ganz kurz, Herr Menzel. Zu beiden Damen was sagen. Also Frau Greutel gebe ich insofern recht, als wir einen Paradigmenwechsel im öffentlichen Diskurs erleben. Das Thema Global Governance ist vom Tisch und neorealistische Argumentationsfiguren sind auf dem Vormarsch. Und das ist immer die Voraussetzung, das ist jetzt ein konstruktivistisches Argument, was ich verwende, bevor man auf die Ebene der Handlungen kommt, muss man erstmal auf der Diskursebene dafür gesorgt haben, was akzeptabel ist, auch in der Öffentlichkeit. Aber jetzt das andere Argument, und das geht gegen Frau Pugliarin, wir dürfen auch die innenpolitische Dimension des außenpolitischen Verhaltens nicht unterschlagen. Und wir erleben, dass überall in Europa die europaskeptischen oder gar europafeindlichen Parteien auf dem Vormarsch sind. Selbst in Großbritannien, wo man dachte, das Mehrheitswahlrecht ist da eine Bürde dafür. Wenn jetzt Wahlen wären, würde Reform UK die meisten Abgeordneten im Unterhaus stellen. Die AfD ist in manchen Bundesländern in Deutschland bei 40%. Ob Marine Le Pen oder ihr Vertreter bei der nächsten Präsidentschaftswahl oben steht, wird man sehen. Macron ist auf jeden Fall sehr geschwächt. In Italien hat dieser Wechsel in Richtung Rechtspopulismus mehr oder weniger schon stattgefunden und. Das heißt, ich sehe auch aus der innenpolitischen Perspektive im Moment einen europaweiten Trend, dass das nationale Interesse oder auch Allianzen oder das Liebäugeln mit außereuropäischen Mächten, also sprich Russland beziehungsweise China, auf dem Vormarsch ist, weil natürlich die Aktivitäten von Seiten Russlands, wir haben es ja eben hybride Kriegsführung und so weiter schon gehört, und auch von Seiten Chinas über die neue Seidenstraße eben massiv in die Innenpolitik einzelner europäischer Länder einwirkt.
Frau Greutel. Ich würde gern auf meine beiden Vorredner gerne nochmal Bezug nehmen, bitte. Diese Grönland-Frage zeigt aus meiner Sicht aber eher gerade die Schwäche Europas. Und der Grund ist der, dass man eigentlich immer reaktiv agiert. Also man hat dann reagiert auf Donald Trump, man hat versucht, das Schlimmste zu verhindern. Wenn Europa geopolitisch denken würde, hätte man sehr viel stärker auch mal ausgesprochen, dass Grönland für uns strategisch wichtig ist, weil es wichtig ist für die Kontrolle der maritimen Zufahrtswege in den Nordatlantik, weil Grönland wichtig ist, wenn es um die Weltraumpolitik geht, wenn es um alles geht, was in der Arktis passiert. Aber das sind Argumente, die Europa weder proaktiv durchdenkt, weder proaktiv macht, noch überhaupt zur Sprache bringt, wenn über diesen Streitfall Grönland zum Beispiel diskutiert wurde, sondern da war die europäische Antwort eigentlich sehr stark geprägt vom beharren auf dem Völkerrecht und dem, dass natürlich die Grönländer ein Selbstbestimmungsrecht hätten und Ähnliches, was alles richtig ist. Aber ich sage nur, diese andere Dimension, die fällt eigentlich regelmäßig hinten runter. Und ich teile das, was Herr Menzel sagte, dass man nur außenpolitisch stark sein kann, wenn man auch die Innenpolitik einigermaßen in Ordnung hält. Und da gibt es tatsächlich für die Zukunft wirklich extreme Bruchlinien, weil natürlich in allen europäischen Demokratien wir im Inneren Potenzial für große Streitigkeiten, für politische Instabilität und auch für große außenpolitische Streitigkeiten haben. Also wir sollten nicht so einen Konsens als gegeben hinnehmen, sondern dieser Konsens muss erarbeitet werden.
Und das ist ein hartes Stück. Aber das können wir doch machen. Ja, aber ich finde trotzdem, also ehrlich gesagt finde ich das, wenn wir immer nur sagen, ja, und dann übernimmt die AfD in Deutschland und Marine Le Pen und dann geht alles den Bach runter, das bringt uns doch nicht weiter. Also wir haben in Frankreich doch zum Beispiel gesehen, dass mit Giorgia Meloni eine Rechtspopulistin die Macht übernommen hat. Und ich möchte das, was Giorgia Meloni, Entschuldigung, ich habe freudscher Denkfehler im Kopf, in Italien die Macht übernommen hat. Und es haben viele Leute gesagt, jetzt geht die Europäische Union dem Ende entgegen. Und ich möchte das nicht schönreden, was Giorgia Meloni da macht, auch innenpolitisch nicht, das ist nicht meine Linie, aber wir können doch sagen, dass auch sie erkannt hat, dass die Europäische Union, der europäische Zusammenhalt, auch die NATO, quasi der Erhalt der NATO wichtig sind und dass man mit Frau Meloni arbeiten kann. Frau Le Pen, also das ist auch ganz interessant, der Rassemblement National ist ja auch abgerückt von seiner Forderung nach einem Austritt aus der Europäischen Union, weil auch die erkannt haben, was für ein großer Wert das ist. Die AfD ist in dieser Hinsicht wirklich ein Ausreißer mit der Vorstellung eines Dexits.
Ich sage auch nicht, dass wir nicht die,
sage auch nicht, dass wir die Europäische Union nicht reformieren müssen. Natürlich gibt es da massive Baustellen, Stichwort Überbürokratisierung, Mangel an Wettbewerbsfähigkeit, aber trotzdem ist doch das, wie wir es über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, hat doch dazu geführt im Großen und Ganzen, dass insbesondere Deutschland wirklich frei, wohlhabend und prosperierend dastand. Jetzt befinden wir uns in einer Krise, aber für mich ist das eine Frage, wie können wir das Modell reformieren und es anpassen an die Zukunft und nicht, weil meine Frage an meine beiden Mitdiskutanten wäre, was ist denn, wenn wir jetzt ihre Denkrichtung folgen, dass es alles nichts bringt. Was wäre denn die Alternative? Was sollten wir denn stattdessen dann machen als Deutschland?
Herr Menzel, was ist die Alternative? Ich möchte es auch zuspitzen, damit wir ein bisschen enger noch an der Realität argumentieren. Lassen Sie uns kurz über die NATO sprechen. Die NATO, sagte Sicherheitsexperte Carlo Massala, ist tot, so wie wir die NATO kannten. Trump will eine andere NATO, er will doch gerne lieber zugucken als mitmachen. Er will eine europäische NATO. Klar, der atomare Schutzschirm der USA bleiben, aber konventionell sollen sich die Europäer gefälligst allein verteidigen. Da warten jetzt Riesenaufgaben. Da ist von einer europäischen Armee die Rede bis zum atomaren europäischen Schutzschirm. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Was ist praktikabel?
Ich mache es gerne konkret. Ich habe ja eben, das war das theoretische Argument, gebracht, die amerikanische Hegemonie wurde exekutiert durch die Bereitstellung internationaler öffentlichen Güter, an denen die Europäer mehr oder weniger kostenlos partizipiert haben. Ich mache es jetzt konkret. Das Prinzip Freiheit der Meere ist für die stark außenwirtschaftsabhängige Bundesrepublik ganz elementar. Es gibt aber nur eine Macht auf der Welt, die das Prinzip Freiheit der Meere garantieren kann. Und das sind die USA mit ihren 6 Trägerflotten. Als die Houthi, um das Beispiel zu bringen, den Bab el-Mandeb, den Eingang zum Roten Meer, attackiert haben, ist die Bundesmarine gerade mal in der Lage gewesen, eine Fregatte dahin zu schicken, die nach 4 Wochen schon wieder abgezogen worden ist aufgrund von Munitionsmangel.
Okay, was heißt das für eine europäische NATO?
Und wenn das jetzt sozusagen, Stichwort Grönland, es jetzt demnächst um die Nordwestpassage geht, die natürlich auch für China von großem Interesse ist, weil sie dann auf einem viel kürzeren Seeweg als durch den Suezkanal und so weiter nach Europa kommen. Auch das können nur die Amerikaner mit ihrer Flotte. Mhm. Und ich kann nicht erkennen, dass auf absehbare Zeit eines der großen europäischen Länder oder alle zusammen in der Lage sind, dass für alle so elementare Prinzipien Freiheit der Meere durchzusetzen. Mhm. Und insofern wird auf absehbare Zeit nichts anderes übrig bleiben als der Schutzgelderpressung, um das mal ganz krass zur Formulierung von Trump nachzukommen. Die haben das ja schon angedeutet. Für den amerikanischen Außenhandel ist die Passage durch das Rote Meer von nachrangiger Bedeutung. Wir sind jetzt dahin gefahren, haben das wieder aufgemacht und die Europäer profitieren davon, dann sollen sie bitte schön auch dafür bezahlen. Und
okay.
Das ist sozusagen eine klassische Schutzgeldforderung, die Trump da wie ein Mafia-Boss erhebt.
Viel Glück träumen Sie weiter. Das hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf die Frage geantwortet, ob sich Europa künftig allein verteidigen kann. Ja, Frau Greutel will unbedingt was sagen. Hat er recht? Ohne die USA wird es Europa niemals schaffen?
Also ich würde zunächst mal Jana Pouliarin recht geben, dass man natürlich nach vorne schauen muss, was kann man machen. Und das sehe ich auch in meiner Position. Ich sehe das nicht als Schlechtreden von dem, was Europa macht, sondern aufzeigen, was getan werden muss und was eben auch nicht automatisch passiert. Also es wird nicht eine automatische europäische Stärkung geben, sondern man muss überlegen, welche Instrumente sind dafür geeignet. Und in der Sicherheitspolitik sehe ich auf jeden Fall die NATO im Fahrersitz und auch eine Europäisierung der NATO als möglich.
Was heißt das?
Also ich bin nicht so pessimistisch wie Carlo Masala, dass die NATO tot sei, aber sie wird sich verändern müssen. Und das sollte uns doch auch nicht verwundern, weil sich die Welt verändert, weil sich amerikanische Interessen verändern und es doch keine Ewigkeitsgarantie gibt und keine Selbstverständlichkeit ist, dass die USA unsere europäische Sicherheit subventionieren und eigentlich maßgeblich dafür Sorge tragen, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist. Also Europa muss auch innerhalb der NATO dann eben mehr tun, auf absehbare Zeit, und da teile ich absolut das, was Mark Rutte sagte, wird Europa aber dazu nicht alleine in der Lage sein. Weil sowas kann man nicht über Nacht organisieren, sondern da braucht es einfach Fähigkeitsaufbau, Muskelaufbau, auch intellektuelle Ertüchtigung. Und das ist eine Jahrzehntaufgabe, würde ich sagen. Noch ein Schlussgedanke dazu. Die Frage, wie man europäische Kooperation organisieren kann, um dann wirklich Europas Sicherheit aus Europa heraus zu gewährleisten. Das, glaube ich, ist aber wirklich noch die Krux, weil lange Zeit für uns auch das die USA übernommen haben. Also sie haben nicht nur Fähigkeiten geliefert, sondern eben auch politische Antwortoptionen formuliert, wie umgehen mit Problem XY. Die USA haben gesagt, so könnte man es machen, und sie haben Ressourcen auf den Tisch gelegt. Das muss dann natürlich auch aus Europa heraus, also von europäischen Führungsnationen gemacht werden. Und das ist auch nochmal ein schwieriger Schritt, der insbesondere Deutschland ziemlich viel abverlangen wird von Dingen, die wir bisher nicht getan haben.
Ich finde die Anfangsbemerkung sehr wichtig, weil es geht ja, glaube ich, niemandem in der Runde, wie ich das jetzt verstanden habe, darum, Europa schlecht zu reden. Und nochmal, es ist eine Frage der Entscheidung und des politischen Willens. Die Amerikaner, wenn man in die amerikanische Geschichte guckt, traditionell ist es die Ausnahme, die Art und Weise, wie sie sich in Europa engagiert haben. Es gab schon immer, auch in den 50er Jahren durch Eisenhower, Stimmen, die gesagt haben, Europa ist eigentlich nicht unsere erste Priorität, wir sollten uns wieder zurückziehen. Das ist mittlerweile auch wirklich ein Mainstream-Gedanke in den USA. Es wird auch nicht vorbeigehen, wenn Donald Trump mal weg ist, weil diese Hinwendung nach Asien oder auch die Fokussierung auf quasi die, was Sie jetzt sagen, Western Hemisphere, das ist etwas, das wirklich im politischen Spektrum in den USA auch sehr breite Zustimmung findet. Das heißt, die Europäer müssen sich darauf einrichten, dass die Schutzmacht nicht mehr so interessiert ist und vielleicht mit Geld an Bord gehalten werden kann, aber auch dieses Geld, ja, ich finde, dass die Glaubwürdigkeit hat da Grenzen. Also wer glaubt denn, dass ein amerikanischer Präsident Boston für das Baltikum riskiert, nur weil Estland pünktlich seine NATO-Beiträge bezahlt hat. Also das ist für mich natürlich jetzt kurz- und mittelfristig absolut unausweichlich. Wir sind überabhängig von den USA in allen militärischen Bereichen, aber auch technologisch. Wir sind politisch abhängig. Aber wir müssen aber versuchen, uns davon mittel- bis langfristig zu entfernen, einfach um unsere Sicherheit viel mehr selber garantieren zu können. Und da wäre ich bei Carlo Masala insoweit, dass ich glaube, dass die NATO, so wie sie bislang funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, weil eben dieses Geschäftsmodell, das kaufen die Amerikaner nicht mehr. Die Art und Weise, wie die Amerikaner die NATO transformieren wollen, das erinnert wirklich an das, was Herr Menzel gesagt hat. Das ist dann eher so Modell Warschauer Pakt als eine Allianz, wo tatsächlich die Mittel- und Osteuropäer freiwillig beigetreten sind, wo man sich als Bündnis verstanden hat, wo dieses Gemeinsame im Vordergrund stand. Wenn wir diese NATO so nicht wollen oder das alte Modell nicht mehr zur Verfügung steht, dann ist die Frage, können wir Europäer die NATO europäisieren? Und ich glaube, dass wir das durchaus vermögen, dass wir das Potenzial haben, dass es nicht ein Selbstläufer ist, wie Frau Greutel sagte, sondern etwas, wo wir aktiv hinarbeiten müssen, wo wir viele Ressourcen einsetzen müssen. Das ist quasi eine Marathonaufgabe, die wir aber im Sprinttempo hinlegen müssen. Ob wir das schaffen, ich weiß es nicht. Aber es ist für mich eine entscheidende Frage für das Überleben Europa. Es ist für mich, und zwar nicht nur der NATO, sondern wirklich unserer Art zu leben.
Frau Greutel, da sind jetzt Freiwillige gesucht. Wer will vorausgehen in Europa? Wer soll das übernehmen? Deutschland? Großbritannien?
Nein,
das aus der EU ausgetreten ist? Was würde Frankreich zu einem deutschen NATO-Oberkommando sagen? Oder Polen? Gehen da die Probleme schon gerade wieder los?
Zuerst möchte ich noch Widerspruch anbringen, weil dieser Vergleich mit dem Warschauer Pakt, den finde ich ehrlich gesagt sehr deplatziert, weil das nicht das ist, was die USA auch in ihrer Neudefinition der Europapolitik anstreben.
Aber in ihrem täglichen Leben, wenn man sich die Grönland-Aktion anguckt, also nach dem Motto, ihr schuldet uns Grönland für das, was wir geleistet haben, also das ist doch wirklich nur noch Gefolgschaft. Also da,
Frau Greutel.
Also dieser Vergleich zum Warschauer Pakt, den finde ich deplatziert, weil die USA natürlich momentan eine sehr andere Europapolitik verfolgen, aber das eben nicht zu vergleichen ist mit sowjetischer Hegemonialpolitik. Was die USA machen ist, und das sieht man auch in all ihren Strategiedokumenten, die in den letzten Wochen vorgelegt wurden, in der Sicherheitsstrategie und in der Verteidigungsstrategie ist, sie fordern ein, dass Europa eigenständiger wird. Sie fordern ein besseres Burden-Sharing ein. Sie fordern ein, dass sie sich relativ zurückziehen können, ohne Einflussansprüche aufzugeben.
Und das geht schon auch um unsere zivilisatorische Auslöschung. Wenn Sie sich erinnern an die amerikanische Sicherheitsstrategie, da wird ja beschrieben, wie Europa die wahren Werte des Westens nicht mehr lebt, im Prinzip in die Irre geleitet wird durch irgendwelche liberalen Politiker und wir eben der zivilisatorischen Auslöschung entgegengehen und dass man die Hoffnung setzt in gleichgesinnte patriotische Parteien. Also dahinter steckt schon auch der Gedanke, dass es geht nicht nur um Werte und Interessen und wir müssen endlich unseren fairen Teil der Lasten tragen, wie das auch total berechtigt ist, sondern es geht darum, dass wir uns auch ideologisch gleichschalten. Ich gebe zu, der Warschauer Pakt war wahrscheinlich ein bisschen polemisch, den nehme ich dann zurück, aber das Prinzip, einer führt an, die anderen folgen und bleiben auf Linie, das finde ich, also Widerspruch ist, glaube ich, nicht mehr zulässig.
Dann so, Herr Menzel brennt also, darauf, etwas zu sagen.
Ich möchte jetzt auch mal die optimistische Seite so ein bisschen stärken.
Sehr gut.
Und zwar, das ist ja auch kein Geheimnis, dass das außenpolitische Verhalten der Vereinigten Staaten immer sehr stark durch die Innenpolitik geprägt worden ist. Und da muss man jetzt sagen, dass die USA nicht nur aus den Denkern der Heritage Foundation beziehungsweise aus Paul Dance, Russell Ford und Kevin Roberts als den Stichwortgebern für die aktuelle Politik besteht, sondern es gibt auch Bruce Springsteen und die Streets of Minneapolis. Und innerhalb von wenigen Tagen hat dieser neue Song in Anlehnung auf Streets of Philadelphia viele Millionen Zugriffe in also, den USA erfahren.
Kurz, es gibt eine amerikanische Demokratie, die funktioniert.
So, ja. Es gibt auch die Midterm-Wahlen, wo möglicherweise die republikanische Mehrheit im Kongress schon gebrochen wird. Und es gibt ja auch einzelne republikanische Abgeordnete, die schon aus der Reihe tanzen, denen das zu weit geht. Und es wird auch eine Zeit nach Trump geben. Natürlich die strukturellen Probleme des American Decline, des Relativen und China und so weiter, das bleibt bestehen. Und auch eine demokratisch geführte Regierung muss damit umgehen. Es wird nicht so werden wie früher, aber der Ton im Umgang und die Bereitschaft, zumindest in einem gewissen Maße auch europäische Interessen zu berücksichtigen und nicht nur eine radikale, um nicht zu sagen brutale Politik des America First unter Rückgriff auf die sogenannte amerikanische Dollardiplomatie zu verfolgen, das kann sich ändern.
Also okay, dann hoffen wir, dass das so kommt. Es ist natürlich vorerst Spekulation und Europa muss jetzt etwas tun, braucht grundlegende Reformen. Da reden wir über ein handlungsfähiges Kerneuropa, über die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, über das Europa der zwei Geschwindigkeiten. Frau Greutel, was, womit anfangen? Man weiß es gar nicht.
Das ist eine gute Frage, weil so viele Baustellen parallel zu bearbeiten sind.
Von einem europäischen Präsidenten ist sogar die Rede. oder Präsidentin?
Ja, ich würde das tatsächlich eher pragmatisch mal anpacken, weil es sind momentan ganz viele Baustellen, die man parallel bearbeiten muss. Man hat nicht den Luxus, die Zeit, sich da nach und nach damit zu beschäftigen. Und man hat auch nicht den Luxus, dass man auf den großen Entwurf eine große Reform hoffen kann, die Jahre vielleicht dauert und am Ende dann doch zu nichts führt. Also ich würde das Ganze sehr pragmatisch anpacken. Wir werden, meine Prognose, auf absehbare Zeit keine Vertragsreform erleben. Das ist einfach nicht realistisch. Wir müssen also mit diesen europäischen Strukturen arbeiten, die es nun eben mal gibt. Die eröffnen auch eine gewisse Flexibilität. Also man kann mit einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten arbeiten. Es können sich Koalitionen der Willigen bilden. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich pragmatisch der Weg nach vorne, dass man gezielt starke europäische Staaten braucht, die Führungsaufgaben übernehmen. Und dann kann man eben auch nicht nur im EU-Kontext denken, weil das Vereinigte Königreich, wurde schon mal genannt, ein wichtiger sicherheitspolitischer Partner ist. Und man muss eben so eine Balance finden, die auch die unterschiedlichen Interessen Europas abdecken. Also Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien, Polen, die sehe ich da schon auf dem Fahrersitz und auch in der Verantwortung, gemeinsam zu versuchen, europäische Stärke herzustellen. Ich würde davor warnen, so Maximalforderungen zu spielen, dass es eine europäische Armee bräuchte oder eben diesen ganz großen Entwurf Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, weil das, glaube ich, der sicherste Weg ist, um zu verhindern, dass sich Europa nach vorne bewegt und ertüchtigt. Zumal auch bei Fragen, wo es keine Einstimmigkeit gibt in der Europäischen Union, am Ende dann einfach die Umsetzung scheitert. Also das wird das Problem gar nicht lösen. Insofern pragmatische Führungskräfte, die vorangehen, das sehe ich als sehr viel aussichtsreicher.
Sind das Maximalforderungen, Frau Pullierin, oder doch eher Minimalforderungen, die Europa da
sich jetzt braucht? Frau Greutel hat das sehr, sehr, sehr gut umrissen. Also in dem Bereich, über den ich mein Buch geschrieben habe, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, habe ich das ähnlich skizziert. Ich glaube, es geht um eine Europäisierung der NATO, weil die NATO eben für die meisten europäischen Mitgliedstaaten immer noch das Hauptforum ist und weil wir eben Großbritannien, Norwegen und auch die Türkei institutionell an Bord haben. Es geht darum, wie kann man quasi die amerikanische Führungsrolle da Stück für Stück ersetzen. Das ist ein Prozess. Gleichzeitig kann die EU in den Kompetenzen, die sie heute schon hat, eine konstruktive Rolle spielen, wenn die Mitgliedstaaten das stärker annehmen, was Industriepolitik betrifft. Also, dass wir nicht mehr 27 verschiedene Waffensysteme haben, sondern dass wir da eine Standardisierung haben, Konsolidierung der Rüstungsindustrie. Also nicht nur mehr Geld auf den Markt schmeißen, sondern dieses Geld auch sinnvoller ausgegeben wird und Koalitionen der Willigen. Ich glaube aber, was auch ganz wichtig ist, und das hat unser Gespräch für mich auch gezeigt, ist eine gute Kommunikation von europäischen Politikerinnen und Politikern, die eben sagen, die Europäische Union ist nicht perfekt, es gibt große Baustellen. Hier ist unser Plan, wie wir das angehen. Aber in einem europäischen Rahmen gemeinsam zu handeln in dieser Welt ist für uns immer noch die beste Ausgangsposition. Und dass man das nicht begründet mit Moral und europäischer Geschichte und so weiter, sondern tatsächlich interessenbasiert. Dass man sagt, für Deutschland, die wir so von diesem Binnenmarkt profitieren, ist es in unserem Interesse, alles daran zu setzen, dass Deutschland im Verbund mit anderen Europäern agiert und eben nicht am Ende ganz alleine dasteht. Und ich denke, das kann man vermitteln. Ich denke, man kann auch die Dringlichkeit vermitteln. Politiker scheuen sich da manchmal noch, machen auch viel Brussels-Bashing, also sagen, in Brüssel ist alles blöd und bei uns, wir haben in Brüssel gekämpft, aber gleichzeitig waren sie es, die es in Brüssel verhindert haben. Also Erfolge auch gönnen und sagen, nein, wir haben auch unheimlich viel davon, dass wir zum Beispiel in dieser Grönland-Frage mit einer Stimme sprechen konnten, weil wir eben diese Handelsbazooka entwickeln konnten zum Beispiel.
Wie sieht die Welt aus in 10, in 20, in 50 Jahren? Bis 2039 heißt es, wird China die USA wirtschaftlich überflügelt haben. Bis 2049, dem 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik, will Xi die Welt auch politisch bestimmen. Bis dahin will Putin am liebsten auch ganz Eurasien beherrschen. Herr Menzel, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich will noch mal den kanadischen Premier Mark Carney kurz zitieren, der sagt, zu dieser Situation, wenn man nicht am Tisch sitzt, steht man auf der Speisekarte. Was kann Europa tun, um eben dort nicht zu landen?
Also, es kann nicht in europäischem Interesse sein, dass wir in absehbarer Zeit eine Weltordnung nach chinesischem Muster erleben, wo der ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei China sagt, wo es lang geht. Es kann auch nicht in europäischem Interesse sein, dass Putin und der Kreis um Dugin als einen seiner ideologischen Einflussgeber sagt, wo es lang geht, sondern ich setze auf die Zeit nach Trump, dass das liberale Amerika, das gerade eben beispielsweise durch Springsteen repräsentiert wird oder demnächst vielleicht den Gouverneur von Kalifornien als künftigen amerikanischen Präsidenten ans Ruder kommt, und die Rolle Europas muss dann sein, die amerikanische Position zu unterstützen, sprich substanziell das Burden-Sharing, die Lastenteilung mit den USA zu betreiben. Ich kann nicht erkennen, dass, und schon gar nicht in militärischer Hinsicht, dass dieses heterogene Europa da aus eigener Kraft alleine für seine Sicherheit, für die Freiheit der Meere, für ein GPS-System im Weltmaßstab die Rolle des US-Dollars als Weltgeld ersetzen und. Ich könnte viele Beispiele nennen, sondern ich sehe die Perspektive darin, Europa muss das künftige Post-Trump-Amerika im Sinne der Lastenteilung auf allen möglichen Feldern, und das ist nicht nur militärisch gemeint, unterstützen.
Ich will auch mal andersrum fragen, Frau Greutel, was muss passieren, dass die Großmächte von ihrem, ja, ich sag mal, Lapidar-Imperialismus-Trip wieder runterkommen? Haben Sie Hoffnung, dass es vielleicht dazu kommen könnte?
Nee, wir werden Großmachtpolitik sehen. Ich würde das aber nicht als Imperialismus bezeichnen, weil solche historischen Analogien eigentlich meistens an dem vorbeigehen, was wir in der Jetztzeit sehen. Und das sehe ich auch bei diesem Begriff eben nicht als zutreffend, dass wir so eine neue Ära von Imperialismus und Kolonialismus erwarten würden. Aber wir sehen eine Ära von geopolitischem Wettbewerb zwischen Großmächten. Meine Perspektive auf die Zukunft ist, dass die Europäische Union in einer relativ oder Europa, um es nicht auf die EU zu konzentrieren, in einer relativ schwachen Position ist, dass die Perspektiven für die USA aber doch relativ gut sind. Ich würde also diesen Abgesang auf die amerikanische Macht und damit eine von den USA gestaltete internationale Ordnung so nicht teilen. Es wird eine andere Form von Ordnung vermutlich sein, eine, die sehr viel stärker auch großmachtorientiert ist. Die USA nehmen momentan sehr viel weniger Rücksicht auf ihre Bündnispartner, als sie das eigentlich in den Jahrzehnten zuvor getan haben. Das ist eine Änderung, mit der wir zurechtkommen müssen. Aber die USA als Großmacht sind eigentlich, wenn man sich die machtpolitischen Kategorien anschaut, Geografie, Bevölkerung, technologische Stärke, wirtschaftliche Stärke, militärische Stärke und vieles mehr, in einer recht guten Ausgangslage. Und insofern bin ich mal der Optimist am Schluss. Perspektiven für das transatlantische Verhältnis gibt es immer noch. Wir sollten da den Tag nicht vor dem Abend loben.
Noch nicht ganz am Schluss. Frau Pullierin darf auch noch ein kurzes Schlussstatement halten. Dieses Europa, wie sieht es aus in 10 oder in 15 Jahren? Wird es noch dasselbe sein, das wir heute kennen?
Ich würde lieber den Rest der Zeit nutzen, um auch mal was zu sagen, wie ich die Welt der Zukunft sehe und wie Europa sich da aufstellen müsste. Ich würde die transatlantischen Beziehungen auch nicht verloren geben. Es kann sein, dass ein europafreundlicherer Präsident wieder ins Weiße Haus einzieht, der auch wieder den Wert von Allianzen schätzt. Aber dennoch wird es nicht so, wie es vorher einmal war. Das habe ich vorhin anskizziert. Europa ist für die USA langfristig keine Priorität mehr. Das heißt nicht, dass wir gar keine Rolle mehr spielen im amerikanischen Denken, aber die große Herausforderung liegt im Indo-Pazifik. Und gleichzeitig finde ich als Europäer, Sie haben jetzt mehrfach diese Rede von Mark Carney in Davos skizziert, und für mich ist da ein bisschen auch der Schlüssel drin. Mark Carney spricht ja aus der Perspektive einer Mittelmacht, wie ich denke, Europa auch positioniert ist. Und die Frage ist dann, wie können wir uns in einer Welt, wo es diese Großmachtpolitik gibt, zurechtfinden? Also wie können wir es vermeiden, als Europäer überabhängig von einer Großmacht zum Beispiel zu werden und das auszubalancieren? Wie können wir uns neue Partner suchen? Darüber haben wir in dieser Sendung noch gar nicht gesprochen. Globaler Süden, die Demokratien im Indo-Pazifik. Also es geht darum, wie können wir uns weniger abhängig machen, sowohl von China als auch von Russland, als auch von den USA.
Da werden wir noch viel zu besprechen haben. Es wird nicht die letzte Sendung zu diesem Thema sein. Rückkehr des Imperialismus und was wird aus Europa? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Sicherheitsexpertin Jana Pullierin vom European Council on Foreign Relations in Berlin, bei der Politikwissenschaftlerin Gerlinde Greutel von der Uni Regensburg und beim Politikwissenschaftler Ulrich Menzel in Braunschweig. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.